Neues aus der alten Börse.
Nächster Halt, Paradeplatz.
Neues aus der alten Börse. Ich bin der Frederik Bölle.
Und mein Name ist Eike Steentoft.
Wir sind wieder zurück mit einer weiteren Sendung. Für einmal nicht bei uns in der alten Börse in Zürich, bei Wirsch Partner, sondern in Laax, im wunderschönen Laax. Und unser Gast ist der Reto Gurtner. Er ist Chef von der Wyss Arena da in Laax und ist ein Visionär bezüglich Snowboard und Freestyle. Und wir reden mit ihm über die Zukunft vom Skifahren und von der Wintersport dort. Hallo Reto.
Herzlich willkommen auch.
Reto, wie wohnst du?
In einem normalen Haus oder in einem uralten Haus, wo Monika Brücker als erste Architektin im Kanton Graubünden, die sich selbstständig gemacht hat in Flims, wo es noch praktisch keine Häuser gab, in Liebschens unten dran, hat sie das Haus gebaut. Und das war eigentlich schon durch ein Iconic House gewesen zu dieser Zeit dort, wo sie das gebaut hatte. Das war in den 60er Jahren gewesen. Und das habe ich vor etwa 7-8 Jahren gekauft und habe das eigentlich wieder in ihrem Sinn und Geist eigentlich das nachher erweitert mit dem Marcel Caminade, mit einem Architekten, mit einem lokalen Architekten, der eigentlich auch da dabei war, wo das Rocks Resort eigentlich auch mitgestaltet hat.
Wenn man deine Person so ein bisschen unter die Lupe nimmt, sieht man extrem viele interessante und verschiedene Stationen in deinem Leben. Du bist Ökonom, bist Jurist, hast zwischenzeitlich noch in den USA gelebt und hast so ein bisschen mit dieser Erfahrung als Pionier eigentlich Snowboarden in die Schweiz gebracht. Lustigerweise ein Pionier in dem Bereich wie unser letzter Gast, der Johnny Eisenhut. Und ihr kennt euch, glaube ich, auch. Du bist Metzgersohn ursprünglich aus Flims. Wie hat es dazu kommen, dass du dir gesagt hast, dass du weggehen vom Trockenfleisch und aus Flims Laax eigentlich ein Freestyle-Mekka machen
willst? Ja, es ist eigentlich nicht weggegangen vom Bündnerfleisch, sondern mein Vater hat damals natürlich eben den Metzgereibetrieb übernommen vom Grossvater und hat dann aufgebaut eigentlich als relativ fast zu einer Fleischwarenfabrik. Und parallel dazu hat er auch noch ist er ein passionierter Skifahrer gsi und hätte nachher eben das Skigebiet, ihn hat das immer interessiert und er war früher auch Skirennfahrer gsi, hat das sehr fasziniert. Und darum haben wir dann als Kinder auch müssen, dann überall in Bergen, in Frankreich, Österreich, alle Skigebiete abklopfen, Sommer wie Winter. Und so bin ich eigentlich in das Ganze reingekommen. Der Vater hat die Gesellschaft auch gegründet, die Skilifte und Bergbahnen Grabs & John, mit ein paar Einheimischen oder Aborigines da. Und hat eigentlich das ganze Skigebiet auf der Laaxer Seite entwickelt. Nachdem er ursprünglich als Gemeindepräsident von Flims bei der Bergbahn Flims war und er hat immer den Gletscher erschliessen. Und die haben nicht unbedingt wollen und somit hat er dann die eigene Gesellschaft 1962 da gegründet. Das ist also zur gleichen Zeit, wo Weil gegründet worden ist. Da. Und ist von Laax aus hat er das eigentlich entwickelt. Und seitdem ist das sukzessive dann gewachsen. Damals hat er mit 1 Million Eigenkapital mit eben alles lokalen Leuten da teilweise 1-2 Hotels noch aufgebaut und dann hat es einen Konsortialkredit gegeben von 500.000 von der Bank, weil die haben eigentlich nicht daran geglaubt, dass das eine Zukunft hat. Und zwischenzeitlich ist es jetzt so gewachsen, dass es rund eines der grössten Skigebiete ist, nicht nur in der Schweiz, sondern auch weltweit von einer Dimension eigentlich, von einer konzessionierten Dimension, wenn man anschaut, von praktisch fast 100 Quadratkilometer. Grösse, also das ist unter den 5 Weltgrössten, die zusammenhängend ist. Das heisst, einfach in Relation, das Fürstentum Liechtenstein ist die ganze Fläche 156 Quadratkilometer. Und da haben wir ein Gebiet, ein Konzessionsgebiet von 100 Quadratkilometer. Einfach, dass man ein bisschen die Relationen sieht. Weil wir sind natürlich ein relativ junger Ort, oder es gibt sogenannte 3 Stufenfahrt. Es gibt die traditionellen, das sind die Urorte, so wie St. Moritz oder Kitzbühel oder so. Und dann hat es in den 60er, 70er Jahren ganze Haufen Skigebiete, die dazugekommen sind. Oder wir sind gleich alt wie Savognin eigentlich als Vergleich. Oder Laax ist genau zur gleichen Zeit gegründet worden. Und um gegenüber den Grossen überhaupt eine Chance zu haben, habe ich mir immer gesagt, das habe ich gelernt, oder? oder ist mein Ding gewesen, nicht einfach immer MeToo-Produkte machen, genau das Gleiche, Copy-Paste, weil eine Kopie hat immer weniger Wert als das Original. Oder es gibt ein Original von den Jeans und das ist Levi's, oder? Und da hat es hundertfach kopiert worden oder so. Aber das Original hat eigentlich eine Legacy. Und das Snowboarden, das ist natürlich vom Skateboarden hergekommen, gesagt, mal, das wollen wir da auch einführen. Und ich habe mich voll eigentlich auf das fokussiert. Warum? Weil das ist ja vor allem die Jugend, oder? Es ist nicht darum gegangen, um 10 Jahre dazu zu bewegen, dass sie Snowboarden tun. Sondern das sind eigentlich die Kinder von heute, sind die Eltern der Kinder von morgen. Mhm. Also muss man eigentlich immer auf dem Fokus. Mhm. Und das machen wir jetzt seit über 30 oder bald 40 Jahren.
Ich habe als 2,5-Jähriger in Brigels am Dorflift gelernt Skifahren. Jetzt liest man auch das Jahr wieder, dass sehr viele Skigebiete die Pisten schliessen oder sogar das ganze Gebiet schliessen, weil es einfach zu wenig Schnee hat. Werden meine Kinder noch so können lernen Skifahren, wie ich es gelernt habe?
Die Zugänglichkeit wird nicht mehr so sein. Skifahren wird es immer geben, weil das hat dermaßen eine Faszination wie Surfen. Oder Surfen wird nicht untergehen und der ganze Flow in der Bewegung. Also wo kann ich eine Sportart oder eine Fitness machen, wo ich nicht muss extrem anstrengen, oder? Und Skifahren, Faszination, das merken wir. Oder die anfangen, Skifahren oder auch Wintersport machen, die sind dermaßen ja, fast angefixt, oder, die Kinder. Also, man macht den Kindern die grösste Freude. Die sehen das auch an den eigenen Kindern eigentlich. Oder, also, das machen sie am liebsten, oder? Obwohl sie auch noch Fußball spielen können und Golf spielen können und alles zusammen, oder alle Möglichkeiten, Skateboard. Hat eigentlich, der Schnee hat schon eine unwahrscheinliche Faszination. Das Gleiten eigentlich, oder? Ob es jetzt Tiefschnee hat, was immer für Verhältnis hat. Es ist einfach sehr in eine technisierte Seite gegangen, wo man nachher planierte Pisten hatte. Das, glaube ich, ist nicht mehr die Zukunft. Man will eigentlich lieber wieder das natürliche Terrain fahren oder so ein bisschen wie surfen.
Aber für das Natürliche braucht es den Schnee.
Korrekt.
Und da ja, gibt es eine Studie, die halt aufzeigt, dass in 30 Jahren unter Umständen nur noch über 2000 Meter oder 1800 Meter Schneesicherheit wird geben. Und das ist für das Kulturgut Skifahren, gerade in der Schweiz,
eine Gefahr. Also die Schweiz hat da noch einen riesen Vorteil, oder? Wenn ich schaue von der Höhenlage, oder? Wir haben jetzt auch bei unserem Skigebiet, ist jetzt nicht da, wo wir jetzt da am Ort unten sind in Lags, oder wo wir auf 1200 Meter sind um Flims, aber 70% bzw. fast 80% vom Skigebiet ist über 2000 Meter, oder? Wir gehen rauf bis 3000 Meter, also das wird in den nächsten zwei Generationen, ausser wenn nicht ein Meteorit einschlägt, tut, oder? Und ein Meteorit ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 40.000 in unserem Leben Spann, wo wir haben. Oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Meteorit, dann gibt es die Menschheit sowieso nicht mehr. Aber wir müssen jetzt nicht so fatalistisch denken, sondern ich glaube daran, dass das ist bewältigbar. Also wir in der Schweiz haben da einen riesen Vorteil diesbezüglich durch die hohen Berge. Die Randgebiete, die natürlich jetzt so in tieferen Lagen sind, die haben zu kämpfen. Das sieht man auch in der Schweiz. Oder? Also es macht es dann einfach teurer für Leute, die nachher nicht mehr am Mittwochnachmittag oder am Wochenende schnell können, auf einen Lift töten, wo sie im Appenzellerland in tiefen Regionen, oder gibt es einen Haufen so Lift, die haben heute müssen zumachen oder die haben zugemacht, weil die können nur noch überleben, wenn sie eigentlich technische Beschneiung machen. Und technische Beschneiung ist eigentlich eine relativ teure Investition, oder? Und dann fällt natürlich ein gewisser Marktanteil weg. Aber wir schauen ja auch, und darum schauen wir ja eigentlich, wie ich es eingangs gesagt habe, oder? Die Kinder von heute sind die Eltern von den Kindern von morgen. Also für Kinder, die haben bei uns eigentlich, die zahlen 30%, oder? Eigentlich vom normalen Ticket. Wir wollen eher die Eltern zahlen lassen, damit Kinder eigentlich im Prinzip die Möglichkeit haben.
Aber Kinder können ja nicht ohne ihre Eltern meistens ins Skigebiet. Die müssen dann ein Ticket zahlen, wo
die nehmen das Portemonnaie mit, ja, das ist korrekt, oder? Ja. Also das Portemonnaie nehmen die Eltern mit, oder? Aber ich kenne keine Familien, die sagen, oder wenn Kinder nicht zufrieden sind, oder, was ist das Schönste, wenn man in Ferien geht oder in Urlaub, zwei smiley Kinder hat und absolut happy sind und müde sind am Abend, dann haben die Eltern ihren Frieden. Gleichzeitig sind ja die Leute auch bereit, um für ein Fitnessabonnement in der Stadt Zürich zahlen ja mehr als für eine Saisonkarte hier in Lags, oder?
Ja, ja. Und die Entwicklung, dass man eben auch so Blue Lines entwickelt hat für Leute, dass sie können irgendwie am Skilift allen vorbeigehen und direkt auf den Skilift steigen. Auch die Preisentwicklung, also das zielt die nicht auf ein Luxus?
Nein, ich meine, Fliegen ist ja nicht ein Luxus. Fliegen ist zu meiner Zeit, als ich auf Amerika geflogen bin, ist das ein Luxusgut gewesen, oder? Mhm. Heutzutage gehen unsere Stifte schnell in die Malediven, kostet weniger, als wenn es hier in der Schweiz Ferien machen tun. Es ist ja auch die Frage Segmentierung vom Gast. Wieso sollen die sich das leisten können, nicht mehr zahlen für etwas mehr Angebot, das sie kriegen? Denn sie können auch einen Parkplatz reservieren lassen. Und in den Airlines auch. Wenn ich in einen Flieger einsteige und geht der von Destination A nach B, dann ist kein bisschen schneller, ob ich vorne dran, ob ich hinten dran in der Crocodile Class oder in der Business Class oder in der First Class ist. Mhm. Der vorne dran, die Airlines, ich hatte mal eine Freundin, die bei den Airlines, bei einer grossen Airline, einer amerikanischen Airline, geschafft hat. Oder wenn die hinten dran die ganze Economy-Class gefüllt hätten und vorne nichts, wäre der Flüger defizitär gewesen. Dank denen kann man sich als Produkt eigentlich noch quer subventionieren, dass sich jedermann das kann leisten. Und das muss man so ein bisschen segmentieren. Ich finde das eine positive Entwicklung, oder? Wir sind ein globales System. Wir leben nur auf einem Planet. Und jetzt müssen wir schauen, was können wir dazu beitragen, eigentlich zum möglichst zirkular zu leben.
Aber eben der Beitrag zum ökologischen Leben, mit all der Infrastruktur, die es braucht, um Skifahren zu können, ist das natürlich schon auch schwierig, miteinander zu vereinbaren.
Nein, wenn ich das wieder schaue, oder? Die ganze Beschneiung ist pro Kopf, wenn man das abrechnet. Und die ganze Energieverbrauch pro zahlender Gast, der bei uns ist, ist weniger, als wenn du einen Tag in einer städtischen Sauna in Zürich gehst. Jetzt ist einfach die Frage, dann sollte man zuerst alle Saunen dazu machen in der Stadt oder so etwas. Aber da leben Tausende Leute, haben das Einkommen, wenn man natürlich die einzelnen grossen Anlagen anschaut. Oder? Wenn man nur sagt, ja, das sind so und so viele 100'000 Kilowatt, die man brauchen tut. Wenn man das per se geschlossen anschauen tut, ist das korrekt. Aber wenn man nachher wieder schaut, wie viele 100'000 Leute können von dem Nutzen machen und das wieder auf ein Pro-Kopf-Abend dividieren tut, dann ist das absolut marginal oder vernachlässigbar.
Und hinzu kommt noch, dass ihr eben die Energie häufig noch auf nachhaltige Art und Weise noch produziert, oder?
Also wir haben einerseits nicht nur in unserem Mission Statement haben wir gesagt, bis 2030, nicht erst bis 2050, wenn wir CO2-neutral werden, was wir können beeinflussen. Jetzt kann man natürlich noch
was
sagen...
Was heisst das für genau?
Also da, die Operation, das heisst, oder, wenn ihr in Zürich da unten arbeitet und braucht mehr Energie und wenn ihr da raufkommt und arbeitet, könnt ihr sagen, hey, ich der Umwelt tue ich mehr Dienst, weil da oben dran brauche ich weniger Energie, weil wir alles mit nachhaltiger Energie produzieren tun. Also nicht nur mit den Solaranlagen, die man an den Anlagen hat. Das sind kleine Anlagen, aber wir sind ja die erste Anlage, die überhaupt genehmigt worden ist, auch von der Bevölkerung. Auf dem Vorab da oben, wo wir das Solarprojekt machen.
Ja. Der eine Teil ist halt der energetische Aspekt von all diesen Anlagen. Der andere Teil ist aber auch der Eingriff in die Natur an sich. Du hast vorher gesagt, dass ihr euch auch einsetzen wollt für ein natürlicheres Erlebnis im Skigebiet. Wie kann man das gewährleisten, wenn man mit Bergbahnen einen grossen Eingriff machen muss in die Natur?
Ja. Das ist natürlich wie ein Haus bauen. Das ist auch ein Eingriff in die Natur. Wieso bauen wir überhaupt Häuser? Oder? Wir könnten eigentlich auch wie die Neandertaler noch in Schaffell wohnen über den Winter, oder? Und ein bisschen weniger und gehen jagen. Oder? Dann braucht man auch nicht eine so städtische Infrastruktur. Oder? Das ist natürlich eine philosophische Frage. Jetzt ist ja die Frage Freizeitsanlage. Oder? Was der riesen Vorteil ist bei einer Bergbahn oder das Ganze. Ich kann, wenn die nächste Generation sagt, wir wollen das nicht, dann werden die Masten wegschrauben und dann sieht man nichts. Oder?
Aber ihr begradigt ja auch irgendwie die Landschaft.
Nein, die Zeiten sind schon lange vorbei. Ah. Das ist schon ewig vorbei. Oder? Man hat es natürlich jetzt bei einer Halfpipe, ja. Dort hat man natürlich, aber das ist ja nicht mit Beton oder weiss ich was gebaut, sondern das ist eigentlich das bestehende Land kultiviert worden.
Du hast es vorher schon erwähnt, ohne die Beschneiungsanlagen und die grosse Infrastruktur wird es wahrscheinlich schwierig, um in Zukunft noch Wintersport betreiben an unseren Hängen. Ist das auch ein Problem für euch? Weil wenn Finanzinstitute bei Finanzierungen mithelfen, schauen die ja sicher auch, was der Zukunftsblick ist. Und wenn der zeigt, dass es weniger Schnee wird haben und vielleicht darum auch weniger Leute auf der Piste, dass dann die Finanzierung auch schwieriger wird?
Finanzierung ist nie das Problem. Ich meine, eine Stadt muss sich auch finanzieren können. Wenn die, oder man hat das bei Leuker Bar gesehen, dann nachher auch keine Bank mehr Geld geben, oder? Auch in einer Gemeinschaft nicht, oder? Mhm. Also das ist nicht dort ist das Problem. Das Problem ist nicht die Finanzierung, das Problem ist die Rentabilisierung, oder? Wenn ich eine glaubhafte Rentabilisierung habe und die Zahlungsbereitschaft der Kunden noch da ist, dann kann ich alles finanzieren. Aber wenn ich natürlich ein Produkt gestalte, das vom Kunden nicht mehr akzeptiert wird, ob das jetzt zu teuer ist und sage, nein, da zahle ich nicht mehr, das ist mir zu teuer, ich mache eine Alternative, dann sinkt die Rentabilisierung und wenn die Rentabilisierung sinkt, dort gibt es keine Finanzierung. Und das andere ist natürlich korrekt, oder? Es ist natürlich kapitalintensiv, wo sich überhaupt könnte leisten können, um so Risiko hineingehen. Und das gibt eine Konsolidierung in der Industrie. So wie es bei der Seilbahnbranche in der Schweiz eine Konsolidierung gegeben hat, wie es in Amerika Konsolidierung gibt. Und wo ich nicht Angst habe, ist, die Leute lieben Berge. Oder die Faszination von der Natur, die ist einfach spektakulär, oder? Mhm. Ob jetzt das mit der Ski oder mit dem Mountainbike oder Velofahren oder auch beim Wandern tun. Oder wenn ich in urbanen Zentren wohne, dann habe ich zwei Fluchtmöglichkeiten. Entweder gehe ich ins Meer oder ich gehe in die Berge.
Ich hätte da noch eine kleine Frage. Und zwar, du hattest vorhin schon angesprochen, eines der schönen Charakteristiken in der Schweiz ist, dass wir eben genau diese urbanen Zentren und auf der anderen Seite eben auch die Bergdörfer, diese Ambivalenz, dass die in der Schweiz eben vorhanden ist. Und wir bei Wüst Partner haben uns jetzt in den letzten Jahren und insbesondere auch in der Corona-Zeit intensiver auch mit der Zweitwohnungsthematik auseinandergesetzt. Und ich denke, dir ist das ja genauso bewusst wie auch uns, dass es ein immer wichtig und größeres Thema geworden ist in der Vergangenheit. Die Preise sind gestiegen, insbesondere in der Corona-Zeit. Und es lauert natürlich irgendwo ein bisschen diese Gefahr von ausgestorbenen Dörfern unter der Woche. Und mich oder uns würde jetzt tatsächlich interessieren, wie du das so in der Realität hier erfährst. Ist das für dich ein Problem? Ist das für ein Skigebiet ein Problem? Und vielleicht auch, was kann man versuchen oder wie kann man versuchen, dem entgegenzuwirken?
Durchschnittlich ist eine Ferienwohnung ist belegt. Wir haben einmal die Erhebung gemacht mit dem Nationalfonds, mit der Uni St. Gallen. Ist die Auslastung von 32 Tagen pro Jahr, oder? 24 Tage im Winter und 8 Tage im Sommer. Das ist ja das Verheerende, dass man Immobiliargut bauen tut, wo man nicht einmal 10% nutzen tut. Ich meine, die Lex Weber hat mehr geschadet, als was sie genützt hat.
Also die Lex Weber, vielleicht für unsere Zuhörer, also das ist die Zweitwohnungsinitiative, ja. Die vorschreibt, dass man ab einem Anteil von 20% Zweitwohnung genau. Oder Zweitwohnhäuser...
Also in der Stadt Zürich müssen wir mal schauen, wie viel Anteil Zweitwohnungen dort sind. Oder? Ja, wenn sehr reiche 20. Leute haben dort unten dran, vermutlich Zürich dürfte auch nicht mehr bauen. Oder wenn man es jetzt ganz, ganz strikt das Gesetz vorauslegt.
Und bei uns ist das auch so, ja. 70%, oder?
Ja, ich meine, das sind alle Tourismusorten, oder? Das ist vom Wallis, also ich kenne keine Tourismusorte grösseren, oder? Wo das haben. Geht's auch um jetzt um Zweitwohnungsinitiativen, oder was passiert ist? Das ist ja logisch gewesen, und das hat jeder Wissenschaftler zum Voraus gesehen. Wenn man es limitieren, tut das gut, oder? Ist Logo, weil die Nachfrage hat nicht abgenommen. Im Gegenteil, oder? Die nimmt weiterhin zu. Jetzt hat das einen brutalen Druck. Also passiert jetzt, oder? Wenn ein Einheimischer oder von einer Erbengemeinschaft, die nicht viel Geld verdient hat, im Dorfzentrum gewohnt hat, aber die Hütte ist in einem erbärmlichen Zustand, die kriegt nicht einmal die Finanzierung, um das umzubauen, oder? Weil er zu wenig Einkommen hat. Was macht er denn? Er verkauft das an sehr wohlhabenden Gästen, oder? Die zahlen x-fache, weil für die ist das Sackgeld, was die dort machen, und bauen ihre Villen oder bauen die Häuser auf und die Einheimischen werden verdrängt mit dem Gewinn, den er macht. Er macht ja einen grossen Gewinn und das kann man denen nicht bieten, oder? Wenn ich 4.000-5.000 Franken im Monatseinkommen habe und eine Hütte unterhalten, ja, dann steht das in keinem Verhältnis. Also kriegt er nachher irgendeine Million oder zwei. Von dem kann er sich eine super Eigentumswohnung gerade abzahlen und wohnt im modernsten Haus oder was. Aber leider nicht mehr im Zentrum. Dann ist es in der Peripherie und dann ist er vollgeladen und alle Zusammenläden sind im Dorf und dann ist das Dorf wie ausgestorben. Mhm. Es gibt solche Beispiele. Es gibt die ganz einfache Lösung, aber das geht nach eidgenössischem Gesetz nicht. Oder wenn man würde sagen, wenn einer Altrecht eine Wohnung hat und er tut das einträgen, dass das immer erst Wohnsitz bleiben tut, oder? Mhm. Oder? Dann musst du es aber können finanzieren. Dann müsste er eigentlich sein Zweitwohnrecht können verkaufen. Mhm. Oder? Mhm. Also, dass man einen zweiten Markt machen tut. Und nachher würden die Dörfer nicht entvölkert, aber das ist nicht machbar nach eidgenössischem Raumplanungsgesetz. Weil dort heisst, du darfst nur, wenn du deine bestehende Liegenschaft ausbauen tust vor Ort, du darfst das nicht transferieren. Ja. Und das ist der grösste Bock, oder, wo wir im schweizerischen Gesetz haben. Weil mit dem könnten wir mit einem Schlag enorm schnell, könnten wir das Problem lösen. Es wäre nachher einfach Zweitwohnungsrecht. Weil das Altrecht hat Zweitwohnungsrecht, oder? Also, wieso nicht irgendwo so in der Peripherie draussen, wenn es etwas gibt, dann kann einer ein Haus bauen. Wenn es in der Peripherie draussen eine Wohnung nicht besetzt, ist das nicht so tragisch. Aber wenn das Dorfzentrum entvölkert wird, dann haben wir sozioökonomische Probleme in der Zukunft. Dann müssen sie wieder ein Auto haben, um ins Dorf zu kommen. Dann muss öffentlichen Verkehr haben. Und jetzt ist alles in Fußgängerdistanz, oder?
Und die Ortschaften würden ja unter Umständen auch ein bisschen ihren Charme und ihre Attraktivität verlieren. Jetzt würde mich noch wundern, ihr denkt da bei der Weissen Arena ein Skigebiet so ein bisschen nach dem amerikanischen Konzept, nach dem Resort. Das heisst, es ist eine Unternehmung, die nicht nur die Bergbahnen besitzt, sondern auch das Restaurant auf der Piste betreibt und eben auch Hotels führt, zusammen mit Ferienwohnungen, die ihr auch verkaufen. Ihr wollt weiterhin wachsen, das heisst, ihr seid dem Zweitwohnungsgesetz eigentlich auch unterstellt. Wie geht ihr dann mit dieser Problematik um?
Wir haben nie Zweitwohnungen gebaut, oder? Wir haben ja nur das Modell da, oder, wo wir Roxy-Sorte, ja, Buy to Use and Let, haben wir entwickelt. Das war vor 2013 gewesen, haben wir schon gesagt, wir wollen vermietete Wohnungen machen, weil wir sind nicht auf der schnelle Cash aus, sondern wir wollen an und für sich, oder, dass alle die Restaurant können leben und so. So kommen wir eine Auslastung natürlich im Winter bis zu 80-90%, oder? Ja. Das ist ein Trauma. Also sind das Konsumenten.
Kannst du mir kurz erklären, was das Buy, Use and Let bedeutet?
Buy to Use and Let. Also du kaufst es, du darfst es nutzen für dich selber, oder? Eine beschränkte Anzahl, in der Hochsaison 3 Wochen. Das langt vorig, wenn wir die Untersuchungen haben. Und nachher, und die restliche Zeit geht es in einen Vermietungspool, wo wir eigentlich die ganze Bewirtschaftung, die Reinigung und das alles zusammen machen. Mhm. Also die Leute verdienen mit dem Modell da im Rox Resort zwischen 2,8 und 4,3% ist die Rendite. Mhm. Das ist nicht so schlecht, oder? Mhm. Also man tut eigentlich die Finanzierung sozialisieren auf die Eigentümer, anstatt dass man das mit Eigenkapital gross macht oder mit einer traditionellen Bankenfinanzierung.
Und so ist es dann auch wieder in line mit der Zweitwohnungsinitiative.
Und so ist es, das ist hundertprozentig in line, sonst hätten wir es ja gar nicht können bauen.
Ja, vielleicht noch als abschliessende Frage. Die Weisse Arena und das Skigebiet da in Flims-Laax hat eine grosse Ausstrahlung. Wir haben es jetzt gehört, auch über die Medien, dass es immer mehr auch so Corporates gibt, die Skigebiete aufkaufen. Zum Beispiel in Andermatt und Gramontana, wo von Vail aufgekauft worden ist. Gibt es auch so die Idee mit Flims-Laax, dass man irgendwie so wie expandiert?
Also das Angebot habe ich schon ein paar Mal gekriegt, das ist nicht das Problem.
Ja.
Also ich könnte es morgen verkaufen, aber das ist nicht die Absicht. Oder? In der Schweiz gibt es ganz wenige, die privat besetzt sind. Oder? Das war Andermatt so, Gramontana, wo der Witek hat. Aber bei den grösseren Orten, jetzt wie zum Beispiel auf der Lenzer Heide, ist die Gemeinde maßgeblich daran beteiligt, im Oberengadin sind Gemeinden maßgeblich beteiligt. Also gibt es da sehr kleines Fenster, aber der Weg geht eindeutig in die Richtung. Das ist so, wie es bei den Hotelketten gibt, oder? Wer macht denn nachher, oder? Da haben ein Haufen Leute versucht, zum Hotel eigentlich rentabel gehen, zu betreiben und so. Solange der Eigentümer und die Familie 7 Tage mal 365 Tage immer permanente Präsenz hat, aber die Kinder sagen, was soll ich mich abrackern, dann gehe ich lieber und studiere und arbeite nachher bei einer Versicherung oder bei einer Bank oder bei einer Treuhandbude in Zürich. Da habe ich das leichtere Leben und verdiene x-mal mehr. Mhm. Das ist die ökonomische Wahrheit. Und da muss man ja schauen, wie eins und das andere Hotel eingegangen ist. Oder? Mhm. Es sind ja nicht neue Häuser dazugekommen. Ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo neue Hotels gebaut worden sind in den letzten 20 Jahren in den Bergen. Mhm. Es sind entweder alte, sind umfunktioniert worden zu Zweitwohnungen, die man es noch machen konnte. Oder sonst werden die reduziert. Ich meine, die Bettenanzahl in der traditionellen Hotellerie hat massiv abgenommen in den letzten 20, 30 Jahren. Aber Konsolidierung wird gehen. Es gibt zwei Strukturen. Es gibt die Konsolidierung. Und dann muss man eine gewisse kritische Größe haben, dass man in dem Markt kann bestehen kann. Man muss mindestens die kritische Größe haben, wie jetzt die Wiese Arena. Oder wären wir ein kleines Humpelpumpelbähne? Die sind alle am Struggle. Oder weil die nicht Finanzierung herkriegen, nicht genügend Gäste haben und das Ganze. Das ist auch wieder da, muss man wieder das Ganze vernetzt anschauen. Oder wenn ich da Vail Associates nehme, oder? Die haben natürlich mit 48 Skigebieten, hast du natürlich mit einem Ticket, hast du natürlich einen riesen Wert und das Ticket kostet dich nicht mehr. Als wenn du denkst, aber durch die Konsolidierung natürlich, dass sie 70% der Tickets schon Ende April verkauft haben und darum sind schon 70% drin haben, ist das natürlich ein Geschäftsmodell. Seit der Digitalisierung ist das natürlich ein One-Stop-Click. Dann kann ich das buchen, ohne dass ich jemals im Vail war, kann ich das Ticket buchen. Mhm. Wie bei Amazon und allem zusammen. Und diese Infrastruktur kann ein kleiner kaum aufbauen und das finanzieren. Mhm. Er hat nicht die Reichweite im Markt, oder? Alles geht um die Reichweite im Markt, oder? Mhm. Und die Reichweite haben wir gekriegt, weil wir natürlich einen Laserfokus gemacht haben auf Freestyle und Greenstyle. Mhm. Oder da sind wir die Ersten, die konsequent dort dahinter achtmal hintereinander als World Best Freestyle Resort, oder? Mhm. Haben wir die Amerikaner überholt. Das gibt natürlich eine unwahrscheinliche Medialisierung, vor allem in den neuen Märkten, oder? Mhm. Dort kennt man Lags, oder? Lags kennt man unter Freestyle-Community. Und Freestyle-Community ist grösser als Ski-Community.
Vielleicht wirklich als abschließende Frage, wenn erlaubt. Wir haben jetzt eigentlich heute ziemlich positiv angefangen, wir haben über Snowboard geredet. Wir haben, glaube ich, gestartet in den 60er Jahren in Kalifornien und haben so über die Vision des neuen Ski- und Snowboardens eigentlich geredet. Haben dann über viele Herausforderungen auch geredet. Nachhaltigkeit, Klimawandel, Konsolidierung. Vielleicht so als letzte Frage wird uns tatsächlich interessieren, wie deine Vision positiv ausgedrückt in den nächsten ein, zwei Generationen für dein Skigebiet aussieht.
Die Vision wird sein, dass wir bis im 2030 einerseits CO2-neutral sind. Oder das ist wirklich das Ziel, das wir haben. Oder? Ich hoffe, dass wir es herkriegen. Das kommt darauf an, wenn die Leute weiterhin in der Zahlungsbereitschaft sind, für ein Liftticket oder für eine Unterkunft das zahlen, dann ist es machbar. Wenn es nicht da ist, dann werden wir es nicht erreichen. Das ist das eine. Das zweite, dass wir die Verständnis haben natürlich von all diesen Zusammenhängen. Oder? Bis jetzt ist es immer in einer kleinen Industrie. Oder wenn etwas anfällt, dann schaut jeder einfach für sich. Oder ein Hotel ist dem gleich, was für Gäste er drin hat. Ob der Hundehalter ist oder Langläufer ist, das ist ihm gleich. Wir denken aber, ich habe natürlich lieber Gäste im Hotel drin, wo wir eine Wertschöpfung am Berg machen, wo wir natürlich mehr Geld ausgeben, als wenn er auf die Langlaufläufe geht, oder? Also, das können wir natürlich so steuern. Und das ist unser kompetitiver Vorteil, den wir haben gegenüber anderen Destinationen, oder? Und ich glaube, Berge werden ein massives Revival haben. Wir werden in Zukunft, in den nächsten Generationen, werden wir eher ein Problem sein, dass wir Overtourismus haben, dass man muss limitieren. Und die Limitierung geht nur über den Preis zu bestimmten Zeiten. Wohlverstanden, oder? Mhm. Wenn alle natürlich wie Weihnachten, Neujahr kommen wollen, dann kostet es am meisten wie bei den Airlines. Das wird bei uns die gleiche Entwicklung. Also Dynamic Pricing ist ein Must. Das touristische Produkt wird in Zukunft massiv teurer sein. Außer wenn ich nicht einfach auf Afrika will gehen, in ein Drittweltland, wo die Lohnkosten unter 100 Franken sind, oder in Asien tun, oder? Mhm. Aber auch die werden sich angleichen.
Ja, sehr gutes Schlusswort gewesen. Reto, wir danken dir vielmals. Es war sehr interessant gewesen, mit dir über die Zukunft der Skigebiete zu reden. Und freut uns auch wieder auf eine weitere Sendung dann. Danke vielmals, Reto.
Vielen Dank, Reto.
Danke euch auch. Locker sein, aber nicht locker lassen.